Heute ist Montag, der 24. Februar 2020. Wochenendfreizeit der Gemeinden Bonn und Karlsruhe in Bad Kissingen. Das Thema der 6. Versammlung lautet: Das Zeugnis der Einheit für das Evangelium des Reiches. Die Verse sind Johannes 17, Verse 22 und 23.
Amen. Ja, lob den Herrn. Das Reich Gottes. Das Evangelium vom Reich muss gepredigt werden auf der ganzen bewohnten Erde. Und danach wird das Ende kommen. Ja, das ist, da stehen wir drin. Gell? Wir predigen das Evangelium vom Reich. Und zwar nicht irgendwie als Außenstehende, sondern wir sind im Reich Gottes. Und deshalb haben wir auch die Stellung, die Position, das Reich Gottes zu predigen. Als der Herr auf die Erde kam, er war das Reich Gottes. Da kam das Reich Gottes auf diese Erde, in ihm. Und seit Pfingsten ist das Reich Gottes an die Gemeinde übergeben. Die Gemeinde ist das Reich Gottes. Das ist eindeutig, wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen, Kapitel 2 lesen, was ist da passiert? Da heißt es, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle am selben Ort zusammen. Ja, das ist ein Aspekt, ein Ausdruck des Reiches. Sie waren alle an einem Ort zusammen. Sie sind nicht gleich losgezogen, jeder mit seiner Idee, wie er das Reich Gottes verkündigen kann. Sondern sie waren an einem Ort zusammen. Und wenn man vorher noch das Kapitel liest, dann sieht man, sie waren schon länger zusammen. Und haben gebetet. Und schon eine ganze Weile haben sie sich versammelt dort und haben gebetet. Weil sie wussten, da kommt jetzt was Wichtiges, was Großes. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen, es wird kommen. Wir wissen nicht genau, was passieren wird, aber ja, der Herr sagt, bleibt in Jerusalem, wartet, bis der Geist kommt. Ja, ihr werdet angetan werden mit der Kraft aus der Höhe. Und ihr sollt meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis an das Ende der Erde. Meine Zeugen. Ja, der Herr braucht Zeugen. Halleluja, das sind wir. Die Jünger sind damals, die wussten nicht genau, was passiert, aber sie waren an dem Tag der Pfingsten zusammen, am selben Ort, und plötzlich geschah etwas. Vom Himmel geschah ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt. Das ist, der Geist weht, wo er will, aber hier, da war es ein richtiger Sturm. Das war ein Sturm, ein Tornado in Jerusalem. Ein gewaltiger Wind. Man hört's, man kann's hören. Also so ein Wind allein hörst du nicht immer. Höchstens, wenn da mal irgendwas, so eine Fahne am Mast hängt und dann schlackert es dann immer so. Aber ein Sturm, den hörst du. Brausen. Ein gewaltiger Wind. Und er füllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und sie setzten sich auf jeden unter ihnen. Jetzt kannst du sagen, wir sind Feuer, Flammen, Feuer, Zungen. Und doch sehen wir, es hat auch was mit Sprachen zu tun. Eine Zunge brauchst du zum Sprechen. Wir haben alle eine Zunge. Lob den Herrn. Und die Zunge berührt der Herr. Durch den Geist. Und dann heißt es in Vers 4, und sie wurden Einige wurden dieser und jener Bruder wurde alle. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr an diesem Abschnitt. Und alle, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was ist das Kennzeichen, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Er redet. Genau. Und redeten. Fingen an, in anderen Zungen zu reden. Fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Aber sie sprachen. Es war dort notwendig, dass man mit verschiedenen Sprachen redet. Das hat Gott dort gegeben. Das war eine Ausnahmesituation. Sie waren dort an einem Ort, wo gerade zu diesem Zeitpunkt vom Fest viele Menschen zusammenkamen von verschiedenen Ländern. Verschiedensprachige, jüdischstämmige Leute. Ja, und sie gingen dann hinaus und haben dann gesprochen, gell? Und sie wurden alle so ein bisschen verwirrt, weil jeder sie in seiner eigenen Sprache reden hörte. Das ist wunderbar, gell? Das ist, der Geist gibt hier Sprachen, dass andere Menschen das Evangelium verstehen können. So hat das Evangelium des Reiches angefangen. Das war nicht nur, dass ein paar Leute was erzählt haben, den Leuten was gepredigt haben, sondern das war gleichzeitig ein Zeugnis dort. Das war eine Einheit, eine Gruppe von Menschen, die eins waren miteinander. Die lebten diese Einheit. Das war der Ausdruck des Reiches Gottes damals auf dieser Erde. Und das hat die Leute beeindruckt. Nicht, dass da ein begabter Prediger war. Das war nicht der Punkt. Selbst wenn Petrus dann aufgestanden ist und seine Rede gehalten hat. Aber das Zeugnis war die Einheit der Gemeinde damals. Und da wurden auch, wissen wir, wurden dann viele auch gerettet und haben einen Herrschaftswechsel erlebt. Gell? Tut Buße, glaubt an das Evangelium, lasst euch taufen. Das ist wunderbar. Wurde dem Reich hinzugefügt. Und man sieht auch, dieses Evangelium war immer bezogen auf die Gemeinde. Selbst wenn du Einzelne siehst, wie Philippus, der unterwegs war und vom Herrn, vom Geist geleitet wurde, dort einen zum Herrn zu führen, ja, den Äthiopier. Und dann wieder ist er in eine andere Stadt entrückt worden und hat dort das Evangelium gepredigt. Ja. Trotzdem, es geschah alles in Einheit. Das ist ein Zeugnis. Und diese Einheit, die kommt aus dem Leben. Steht da schon in Punkt 1, Punkt A. Das Leben des Herrn macht uns eins. Und das ist in uns angelegt. Jeder Christ, jeder, der den Herrn Jesus aufgenommen hat, hat in sich dieses Bewusstsein. Es ist angelegt. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann hast du eine Liebe und ein Verlangen mit allen deinen Geschwistern, die auch diese Erfahrung gemacht haben, eins zu sein. Wir gehören zur gleichen Familie. Wir haben den gleichen Vater. Es ist unnatürlich, dass wir voneinander getrennt sind. Das soll nach der Schrift nicht sein. Als der Paulus damals an die Korinther geschrieben hat, hat seinen Brief geschrieben aus einem bestimmten Anlass. Den Anlass hat er gleich im ersten Kapitel vorgebracht. Erst lobt er sie, das macht man oft, ja, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, erstmal die positiven Dinge, ja, um das Herz zu öffnen. Du kannst ja nicht gleich mit der Ermahnung kommen, ja, dann geht man gleich auf so. Aber der Paulus, ja, er sagt, ich danke Gott alle Zeit für euch aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, gell? Und er sagt, dass ihr an allem reich gemacht seid. An allem Wort und aller Erkenntnis. Wer will nicht reich sein an Wort und Erkenntnis? Ich habe schon so viele Christen getroffen, die alle wissen so viel. Reich an Wort, reich an Erkenntnis. Oh Herr, selbst wenn du die richtige Erkenntnis hast. Ich sag dir, ich habe Menschen getroffen, die haben die richtige Erkenntnis. Die beste, unanfechtbare Erkenntnis. Sogar die Erkenntnis von der Einheit der Gemeinde. Die Erkenntnis von einem Leib. Die Erkenntnis vom Geist. Alles, alles. Und doch gab es Spaltung. konnten sie nicht eins sein. Das ist das Problem. Das ist unser Problem. Und ich gehe mal weiter, da heißt es dann, dann sagt er, ich ermahne euch jetzt, also er fängt erst mit 9 Versen an, zu positiv, sie zu grüßen und ja, zu ermutigen, zu loben. Und dann in Vers 10 ermahnt er, 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also nicht ich, ich möchte euch durch Christus ermahnen. Also nicht, dass ich, ihr denkt, ich komme jetzt hier, um euch zu ermahnen. Nein, es ist ein Anliegen von Christus. Durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet. Hier geht's schon los. Wir sind alle, jeder von uns ist eine eigenständige Persönlichkeit. Und wir möchten uns gerne unterscheiden von anderen. Wir haben etwas erkannt und wir möchten nicht einfach was übernehmen, was der andere auch erkannt hat. Wir möchten es noch besser erkennen. Ich möchte es anders sagen. Auf meine Weise. Dasselbe redet. Das gefällt unserem alten Menschen, dem natürlichen Menschen, gefällt das nicht. Weil wir, besonders in unserer heutigen Zeit, noch viel mehr als vielleicht zur Zeit von Paulus, weil wir es gewohnt sind, dass jeder individuell sich entfaltet und jeder seine eigene Meinung hat und jeder sich nicht reinreden lässt und sich nicht abbringen lässt und vor allem viele gar nicht mehr gewohnt sind, auf andere zu hören. Die Einheit wird dann, fängt dann an, gestört zu werden, wenn wir unterschiedliche Dinge reden. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr unsere Meinung sagen dürfen oder sowas. Darum geht's nicht. Aber dass wir unterschiedliche, dass wir Dinge in die Gemeinde bringen, die uns voneinander unterscheiden. Das wird hier noch näher ausgeführt. Und dass keine, und er sagt, dasselbe redet und keinerlei Spaltung unter euch duldet, sondern euch auf denselben Sinn und dieselbe Meinung ausrichten lasst. Ähnlich führt das auch im Philipperbrief aus, dass wir dasselbe denken, das eine denken. Ja, da war eine Schwester, da waren zwei Schwestern, das geht ja los mit, manchmal sogar mit Schwestern geht's los. Zwei Schwestern in der Gemeinde. Zwei Schwestern. In der Gemeinde. Und der Paulus spricht sie direkt an und sagt, Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich. Dasselbe zu denken in dem Herrn. Das sind bestimmt zwei aktive Schwestern. Also wenn sie nicht aktiv gewesen wären, ist egal, ob sie dasselbe denken. Ja. Wenn es zwei Brüder oder zwei Schwestern in der Gemeinde sind, die Verantwortung haben und die auch einen Dienst tun, die sich einbringen und aktiv sind, dann kommt es zum Ausdruck. Da gibt es zwei Lager am Ende. Ja, dann hast du welche, die sind für die Euodia und die anderen sind für die Syntyche. Wer hat jetzt recht? Und du hast das Problem mitten in der Gemeinde. Wenn es zwei Brüder sind, natürlich auch. Ist ja klar, es sind nicht nur die Schwestern. Ich ermahne euch, dasselbe zu denken, keine Spaltungen unter euch zu dulden. Weil in dem Moment, wo es Parteiungen gibt, ja, kleines Beispiel, dir gefällt vielleicht irgendetwas nicht am Ablauf in der Versammlung, in den Versammlungen. Du kannst es vorbringen. Du kannst es den Ältesten, den Brüdern sagen. Also ich finde es nicht so gut. Ich fände es gut, wenn wir es besser machen. Die Brüder werden das bestimmt annehmen, das Anliegen, und werden drüber beten und werden drüber Gemeinschaft haben. Wenn aber dann sich nichts ändert an deiner Kritik oder an dem, was du auszusetzen hast, und die Brüder das einfach so belassen, wie es war, was machst du dann? Wend zu deiner nächsten Schwester dich. Und dann besuchen wir diese Schwester, diese Familie und dann reden wir darüber. Und du wirst merken, innerhalb kurzer Zeit haben wir in der Gemeinde zwei Lager, die sind noch nicht offen da. Aber da wird, du merkst, unter der Decke munkelt der das und die munkeln das. Das ist genau der Anfang von dem. Geschwister, ich habe gelernt, in der Gemeinde alles im Licht zu machen. Ich rede nicht gerne über andere Geschwister, wenn mir etwas nicht gefällt. Oder ich rede nicht gern negativ auch selbst über die Gemeinde. Ich darf nicht. Das dürfen wir nicht in uns hochkommen lassen. Ja, da müssen wir lernen vom Herrn. Besonders in kleinen Gemeinden ist es oft ein Problem. Ja, du möchtest dem Herrn dich hingeben. Du möchtest, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Aber dann sind wir mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Veranlagungen, da sind wir jetzt, da sitzen wir. Manchmal 4, 5, 6, 7, 8. Und wir sind nicht alle gleich. Es wäre schön, wenn wir alle gleich wären. Und wenn da jemand ist, der nicht so gleich ist, was machen wir mit dem? Wie gehen wir damit um? Die Schrift sagt, wir sollen alle Geschwister annehmen, wie sie sind. Wen der Herr angenommen hat, den muss ich auch annehmen. Es gibt eine Ausnahme. Es sei denn, derjenige lebt in einer groben Sünde, die wir in der Gemeinde nicht dulden dürfen. Das ist eine Ausnahme. Aber ansonsten bin ich verpflichtet, alle Glieder des Leibes anzunehmen. Und ich bin auch froh, dass die Glieder des Leibes mich annehmen. So wie ich bin. Lob den Herrn. Ich kann nicht erwarten, dass alle so sind wie ich. Und ihr dürft nicht erwarten, dass ich so bin wie ihr, wie ich sein soll, wie ich nach eurer Meinung sein sollte. Geschwister, da müssen wir wirklich, wir brauchen ein Herz für das, wie es dem Herrn geht. Er hat uns alles erlassen. Er liebt uns bedingungslos. Hat sich für uns hingegeben, hat sich erniedrigt unter uns, die wir vorher Feinde waren. Wir waren es überhaupt nicht wert, aber er hat trotzdem sich unter uns erniedrigt. War gehorsam dem Vater bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommen wir, werden erlöst, sind in der Gemeinde und wir meinen, wir müssen nicht alle annehmen. Sagt uns die Schrift im Philipperbrief, diese Gesinnung sei in euch. Diese Gesinnung, welche Gesinnung? Er hat sich erniedrigt. Er war ein Sklave, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht. Ja, und wir, der Herr möchte uns alle einst erhöhen können. Wir sollen mit ihm regieren. Gell? Er möchte uns in seinem Reich als Könige. Er möchte uns belohnen damit, dass wir im tausendjährigen Reich mit ihm herrschen dürfen. Das ist eine große Sache. Ist es da zu viel verlangt, dass wir uns heute unterordnen? Dass wir heute gar nichts sind? Lass lieber den anderen etwas sein.
Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Halleluja. Zu Gott. Amen. Es gibt sogar im Kolosserbrief noch einen Vers, ertragt einander. Ja, das heißt, es geht so weit, es gibt jemanden, den kannst du vielleicht überhaupt nicht ausstehen, die seine Art, die widerstrebt dir alles, das ist, gibt's tatsächlich. Dann heißt es immer noch, ertragt einander. Das musst du mittragen. Ertragt einander. Und dieses Ertragen, das ist nicht zu viel verlangt. Das ist manchmal der Herr, was der Herr an uns zu ertragen hat, manchmal. Ne? Wie viel hat der Herr an uns getragen und für uns getan und leidet er immer noch unter uns? Jeden Tag. Ertragt einander. Das ist nämlich für das Reich Gottes unabdingbar, die Einheit der Gemeinde. Das ist eigentlich, wenn wir das Evangelium des Reiches predigen, wenn wir nicht diese Einheit der Gemeinde festhalten, haben wir nichts mehr zu sagen. Weil das Reich ist unmittelbar mit der Gemeinde verbunden. Unmittelbar mit der Gemeinde verbunden. Die Gemeinde ist der Ausdruck des Reiches heute auf dieser Erde. Es ist ein kleiner Bereich. Man kann sagen, das ist so wie die Botschaft des Reiches Gottes mitten im fremden Land. Gell? Das Territorium Gottes, das er schon eingenommen hat. Sein Reich, wo er regiert, ist die Gemeinde. Das ist sein Herrschaftsbereich. Und das beginnt damit, dass dieses Reich eins ist. Und wir haben vorhin den Vers gelesen, kein Reich, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Und wir haben es hier im Korintherbrief mit den Anfängen zu tun. Die haben sich immer noch als Gemeinde versammelt. Ja, und der Herr Paulus sagt zu ihnen, lasst keine Spaltung unter euch sein. Duldet keine Spaltung. Denn mir ist kund geworden, durch die vom Haushalt der Chloe, dass es Streitereien unter euch gibt. Weißt du, das wird schon bekannt. Sowas spricht sich rum. Weil das ist alarmierend. Wenn unter uns Streitereien sind. Das ist alarmierend. Das ist ein Schock. Hilfe. Was ist da los? Warum habt ihr das so weit kommen lassen? Dass man nicht mehr miteinander auskommen kann. Was ist denn da passiert? Dass ihr euch gegenseitig in Stellung bringt. Positioniert. Ja? Die für Paulus sind, positionieren sich gegen die für Petrus sind. Und da sieht man auch schon einen Grund, warum es Spaltungen gibt. Das sind oft Menschen. Weil wir Menschen folgen und nicht dem Herrn. Wir sollen schon Menschen als Vorbilder auch für uns nehmen. Ja, wenn wir sehen, jemand folgt dem Herrn, dass wir das als Vorbild nehmen. Aber niemals soll ein Mensch den Herrn ersetzen. Genau. Ja. Das, was wir in der Christenheit so unter Seelsorge verstehen, das ist eben nur, dass Menschen eine Vermittlung brauchen. Die brauchen einen Mittler. Jemand, zu dem sie gehen können, den sie sehen können. Der ihnen die Hand auflegen kann. Der mit ihnen beten kann. Der ihr Problem versteht. Aber dadurch werden sie abgehalten, selbstständig zum Herrn zu kommen. Ja, das ist eigentlich die, wenn du Seelsorger sein willst, dann führ die Menschen direkt zum Herrn. Ja, sonst kommen sie immer zu dir und heulen sich bei dir aus. Ja, aber sie sollen wachsen. Sie sollen selbstständig den Herrn kennenlernen. Ja, das ist das, was im Reich Gottes, was wir brauchen. Natürlich, es wird immer jemanden geben, wir brauchen immer wieder auch einen Rat von jemandem. So, will ich damit nicht sagen, dass wir das ganz nicht brauchen. Aber wir brauchen diese Beziehung zum Herrn, die uns hilft, nicht von Menschen abhängig zu werden. Herr Jesus, ja, und dann verschiedene Menschen. Also der Paulus hatte nie die Absicht, da eine Gruppierung zu gründen. Ja, der Paulus hat es, als er das hörte, er war entsetzt. Er hat gesagt, ich bin froh, dass ich bei euch niemand getauft habe, sonst würdet ihr noch sagen, ihr werdet auf mich getauft. Gell? Und was sagt er? Ich bin ein Diener. Wer sind denn Paulus, Apollos, Kephas? Wer sind sie denn? Diener. Wir sind nur Diener, gar nichts. Ich bin nichts. Bin niemand. Was guckst du so hoch zu mir? Ich bin ein Diener, muss runtergucken auf mich. Ich habe ein bisschen was gemacht da, okay, ich habe ein bisschen gepflanzt, ja, und der Apollos ein bisschen begossen, ja, aber die Hauptarbeit hat Gott gemacht. Gott hat das Wachstum gegeben. Gott hat da was aufwachsen lassen, aber ist halt noch nicht zur Reife gekommen da. Gell? Es ist was gewachsen, aber noch nicht, noch nicht reif geworden da in Korinth. Gell? Er sagt, ich konnte mit euch nicht reden wie mit Erwachsenen, sondern wie mit kleinen Kindern. Kleine Kinder. Stell dir vor, du hast alle Erkenntnis und bist ein kleines Kind. Schon mal drüber nachgedacht. Deine Erkenntnis sagt über dein Wachstum gar nichts aus. Das habe ich wieder in den letzten Wochen, Monaten vieles davon gesehen und erlebt. Der Herr muss in uns wachsen. Das Reich beginnt in uns zu wachsen. Es muss wachsen. Muss zur Reife kommen. Ich gebe auf große Erkenntnis, hohe Worte gebe ich nicht mehr viel. Hab schon viele davon gehört. Man lernt mit der Zeit. Herr Jesus Christus. Ja. Lehrer gibt es viele, sagte Paulus mal. Ihr habt viele Lehrer. Aber wenige Väter. Das ist das, was wir brauchen. Das sind Väter, sind solche, die das Leben kennen. Die den Geist kennen, die eine Reife haben. Oh Herr, das brauchen wir. Und dieses Leben, wenn das in uns wächst, das macht uns eins. Gell? Dieses Leben kommt aus der Einheit mit dem Herrn. Der Herr sagt einmal, da ging es ums Fruchtbringen. Ja? Und wenn es ums Evangelium geht, wir denken auch ans Fruchtbringen. Der Herr sagt einmal, bleibt in mir. Ja? Wie die Rebe keine Frucht bringen kann ohne den Weinstock, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, es sei denn, ihr bleibt in mir. Im Herrn bleiben. Weißt du, und da sind wir wieder beim Thema. Ja? Essen. Essen, trinken, atmen. Oh, trinken. Ja? Trinke denn vom Wasser des Lebens, iss vom Baum des Lebens. Das ist jeden Tag das Gleiche. Oh, Herr Jesus, ich brauche mehr von dir. Ich möchte in dir erfunden werden. Paulus sagt am Ende seines Lebens im Philipperbrief, ich habe das so wieder die letzten Wochen, Monaten so wieder einfach neu geschätzt, ja, wie er sich so reduziert hat auf den Herrn. Ich möchte in ihm erfunden werden. Ich möchte ihn gewinnen. Christus gewinnen, in ihm erfunden werden. Ja, das ist wichtig, ja, dass wir immer an der Quelle angeschlossen sind. Sonst ist alles, was du nachher machst, ist eigentlich wertlos. Ja. An der Quelle bleiben. Und was der Weinstock halt an uns zeigt, ist auch, er kann beides. Die Rebe bleibt im Weinstock. Und sie geht gleichzeitig hin. Habt ihr schon gesehen, wie eine Rebe wächst? Wenn du ein Jahr nicht schneidest, hast du im nächsten Jahr den ganzen Acker voll mit lauter Reben. Das wächst richtig schnell und lang und weit und bringt Frucht. Ja, so eine Rebe bleibt im Weinstock. Und auf der anderen Seite geht sie hin. Ich habe das Beispiel schon öfter gebracht. Ich habe in der Nachbarschaft bei uns gibt's ein Haus. Die haben einen Weinstock irgendwo vorne an der Ecke. Und dann haben sie da oben einen ganz großen Balkon. Und das ist immer ganz grün oben an der Balkonbrüstung entlang. Ziemlich großer Balkon. Und der Weinstock wächst 5 Meter rüber, 3 Meter hoch. An der ganzen Brüstung entlang, mehrere Reben auch noch, immer grün und gibt ganz viele Trauben. Ein einziger Weinstock steht da unscheinbar in der Ecke und da oben wächst er hin und bringt Frucht. Wenn wir hingehen, wenn wir das Evangelium predigen, immer nicht vergessen, wir bleiben in Christus. Wir bleiben in Christus und in diesem gleichen Kapitel, Johannes 15, wo das steht, da sagt der Herr noch was anderes. Da sagt er noch in Vers 16. Sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn bittet in meinem Namen. Und dann kommt ein wichtiger Vers, ein wichtiger Satz. Das gebiete ich euch, damit ihr einander liebt. Das heißt, nicht nur ich als die Rebe bin im Weinstock, sondern es gibt noch andere Reben. Und mit denen bin ich durch den Weinstock verbunden. Das ist wunderbar. Gell? Wir sind eine Einheit. organisch miteinander verbunden. Ja? Wir sind in Christus. Das ist das, was uns verbindet. Das ist unsere Einheit. Selbst wenn eine Lehre oder eine Person uns von dieser diese Einheit stört, müssen wir uns neu besinnen, zurück zu Christus. Zurück zum Geist. Wir müssen die Einheit festhalten. Fleißig halten, sagt der Paulus. Gell? Und das kommt aus einer Tatsache heraus, die auch besteht. Das ist 1. Korinther 13, 12, Vers 13. 1. Korinther 12. Vers 12 vielleicht zuerst. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, doch ein Leib sind, so auch der Christus. Also, obwohl wir viele Glieder sind, sind wir doch ein Leib. Und Christus auch, er hat viele Glieder und ist ein Leib. Ein Leib hat viele Glieder. Ich habe viele Glieder. Zum Glück habe ich sie noch alle dran. Ja, und so hat Christus, ist Christus. Ist das schon bewusst geworden? Christus ist auch so. Christus hat einen Leib. So, das ist schon stark. Er hat einen Leib. Und dieser Leib hat viele Glieder. Und das ist nicht nur eine Metapher. Also nicht nur ein Bild, sondern tatsächlich, die Bibel spricht davon, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Der Leib Christi. Und dann Vers 13 heißt es, denn wir alle sind in einem Geist, auch in alle, in einen Leib hineingetauft worden. Wir seien Juden oder Griechen, Deutsche oder Brasilianer oder Polen. Wunderbar. Ist gut, ich sehe die Unterschiede schon gar nicht mehr. Wir sind alle in einen Leib hineingetauft worden. Also, was für Trennung, was für Unterschiede machen wir jetzt noch? Wo machen wir jetzt noch eine Unterscheidung?
In der Funktion.
Ja, aber fang nicht an, so überlegen. Was ist meine Funktion? Bitte nicht. Ja, es gibt auch so eine Bestrebung unter bestimmten Christen, dass man dann einfach seine Begabungen einbringt und sagt, das kann ich gut. Wo kann ich jetzt hier bringen und wo kann ich aktiv werden? Ja, schreib mal auf, was für eine Begabung hast du? Was würdest du gerne machen? Ja. Ist technisch begabt? Gut, du kannst unseren Hausmeisterjob übernehmen. Oder du kannst die Audioanlage betreiben.
Ich kann essen und trinken.
Aha. Ist gut.
Mehr Begabung habe ich nicht.
Ja. Der Herr gebraucht uns. Der Herr gebraucht uns. Natürlich, essen und trinken müssen wir alle. Aber der Herr gebraucht uns. Ja? Da führt dich der Herr. Er gebraucht dich, um vielleicht Geschwister zu ermutigen. Er gebraucht dich, um in der Versammlung vielleicht eine Lücke aufzufüllen. Etwas, was gefehlt hat. Ein Beitrag. Etwas von Christus weiterzugeben. Aber nicht im Sinne, ja, schaut her, ich habe diese Gabe und diese Begabung. Sondern es ist alles, wie der Herr es wirkt. Und da dürfen wir auch keine Unterschiede machen. Wir brauchen alle gleichermaßen. Ja, niemand kann zum anderen sagen, ich brauche dich nicht. Ja, sagt, wir kennen ja 1. Korinther Brief. Gell? Aber wir sind alle Glieder am Leib und wir sind alle vollwertig, gleichwertig. Und wir sollen einander annehmen und aufeinander hören. Weißt du, wenn ich weiß, dass ein anderer ebenso am Leib ist, dann macht mich das ehrfürchtig, demütig, weißt du, auch ihn vollzunehmen und zu hören, was. Vielleicht ist er das Ohr des Leibes in dem Moment. Da möchte ich gerne auch. Ich bin vielleicht taub, aber es ist gut, dass ich den Bruder habe. Der hört das, was wir hören sollen. Wir brauchen den ganzen Leib. Oh, Herr Jesus. Und wenn wir von dem Reich sprechen, wo es um Machtverhältnisse geht, ja, vielleicht gehe ich noch, das Zeugnis vor der Welt, gut, unsere Einheit ist das Zeugnis vor der Welt. Vielleicht noch den Philipper-Vers dazu, Philipper 2, Vers 14 und 15. Philipperbrief. Tut alles ohne Murren und ohne Einwände. Ja, das ist der natürliche Mensch, der immer gerne murrt. Und sich immer irgendwo, ihm irgendwas nicht passt. Und wenn der Herr spricht, einfach nicht hören will. Man will seinen eigenen Kopf durchsetzen. Tut alles ohne Murren und ohne Einwände. Weil wenn Gott zu uns spricht, wenn der Herr redet, dann sollten wir ein weiches Herz haben. Und drauf hören. Und das ist das Einzige, was uns dann ohne Tadel macht. Damit ihr ohne Tadel werdet. Und lauter. Kinder Gottes. Also jedes Aber. Der Bruder sagt was und du sagst Aber. Sag Amen. Amen. Vielleicht sagt jemand was zu dir in der Gemeinde, dass du vielleicht was machen sollst. Vielleicht oder sagt was zu dir. Vielleicht gibt es jemanden, der dich korrigieren möchte. Er meint es ja gut. Und du sagst Aber. Ja, hast ein Argument dagegen. Aber statt einfach mal den Herrn zu dir sprechen zu lassen. Amen. Herr, tut alles ohne Murren und ohne Einwände. Damit ihr ohne Tadel und lauter werdet, Kinder Gottes, makellos mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Wisst ihr, was die Kinder der Welt oder dieses verdorbene Geschlecht ausmacht, ist, dass sie murren und für alles Einwände haben. Gegen alles. Nichts wird akzeptiert. Gegen alles wehrt man sich. Ja? Rebellion ist eine rebellische Zeit. Ja, der Geist wirkt unter den Söhnen des Ungehorsams. Ja, oder in den Söhnen des Ungehorsams. Ja, das ist dieser Geist der Welt, der sich auflehnt gegen alles, was Obrigkeit ist. Aber in der Gemeinde haben wir einen anderen Geist, eine andere Haltung. Wir vertrauen einander. Weißt du, ich kann meinen Brüdern und meinen Geschwistern in der Gemeinde vertrauen. Ich muss sie nicht hinterfragen. Haben sie da irgendwo eine falsche Absicht, wenn sie was zu mir sagen? Weil ich sie kenne. Weil ich sie liebe. Ich kann vertrauen. Und deshalb kann ich auch was annehmen. Und das macht das Gemeindeleben auch so schön, so lieblich. Also in einer Familie, wo die Kinder machen, was sie wollen. Und wenn die Eltern was sagen, nicht hören, das ist nicht so schön. Aber stell dir mal vor, die Eltern sagen was, die Kinder machen's. Ah. Das ist ein Zeugnis. Da kannst du Gäste einladen. Die wissen, wie man am Tisch sitzt, wissen, wann man was sagt und wann nicht. Das ist ein Zeugnis. Das gleiche in der Gemeinde. Wir sind eine Familie. Ich muss euch ein Beispiel sagen. Es geht hier auch ums Evangelium des Reiches. Wir haben vor vielen Jahren, das ist ja schon über 30 Jahre jetzt her, fast 30 Jahre, hatten wir mal in Karlsruhe innerhalb der Gemeinde eine schwere Krise. Es gab unterschiedliche Meinungen da. Da hat jemand agiert da im Hintergrund und es war einfach unschön. Und an einem Wochenende hatten wir eine Zeitungsannonce in der Zeitung. Evangeliumsversammlung. Und wir hatten extra auch ein bisschen Geld ausgegeben, schöne große Anzeige drin. Und es kam eine ganze Reihe von Neuen in die Versammlung. Soweit ich weiß, waren, glaube ich, 12 Neue da. Gemeinde selber waren wir vielleicht auch so 12 bis 14, 15 an dem Abend. Ich war natürlich erst erfreut. Die Leute waren auch offen. Aber nach der Versammlung hatten manche Geschwister nichts anderes zu tun, als sich mit den anderen über das Problem zu unterhalten. Und diese Gäste, die da kamen, haben einen völlig, ja, halt eben diesen Eindruck mit nach Hause genommen. Ja. Also wir können Evangelium predigen, so viel wir wollen. Wenn unser Gemeindeleben nicht einen Ausdruck hat, ja, wohin laden wir die Menschen ein? Wir sagen, komm und sieh. Und was sehen sie, wenn sie kommen? Deshalb, das war damals eine traurige Situation, hat sich auch von selbst alles geklärt. Ein paar sind dann damals weggegangen, weil ihnen manches in der Gemeinde nicht gefallen hat. Schade, das ist traurig, aber so etwas möchte ich nicht nochmal erleben. Dass der Herr Menschen schickt und wir können sie nicht auffangen. Ja? Bitte?
Kann irgendeiner von denen später nochmal
eigentlich? Kann ich mich nicht genau jetzt erinnern, ich glaube nicht. Aber das war für mich sehr traurig. Ja. Da standen unsere Geschwister und stritten miteinander und die Gäste da standen nebendran. Ja. So. Ja. So ist das. Oft im kleinen Gemeindeleben ist es natürlich umso gravierender. Ne. Wenn wir 100, 200 Leute sind und dann 10 da streiten, dann lass sie streiten. Aber wenn wir nur 10 sind, und alle streiten. Aber wir wissen ja, wo das herkommt. Wir wissen ja, wo dieses ganze Unruhe, der Unfrieden, wo der herkommt. Und es ist auch nicht unbedingt immer böse Absicht von jemandem, sondern wir sind einfach in unserem natürlichen Menschen. Wir haben nicht gelernt, Christus zu essen. Wir haben nicht gelernt, uns auf den Herrn auszurichten. Sondern wir lassen dem Feind uns irgendwelche Gedanken eingeben. Gegen jemanden. Ja, wir unterstellen einander böse Absichten. Und dann, ja, was willst du da noch machen? Da muss der Herr uns Gnade geben. Ja, jeder muss auf sein Herz aufpassen. Amen. Herr Jesus Christus. Und diese Einheit ist ein Sieg. Ja, ich habe hier einen Vers hingeschrieben. Das ist Matthäus 16, 18. Das ist die Stelle, als der Herr dem Petrus die Gemeinde offenbart hat. Er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Und gleichzeitig sagt er, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ja, Matthäus 16, genau. Weil es ein Kampf ist. Die Gemeinde aufzubauen ist ein Kampf. Das ist nicht nur, wo gehen wir denn sonntags, in welchen Gottesdienst gehen wir. Ja, das ist einfach. Da brauchst du nicht die Einheit halten. Da suchst du dir nur den richtigen Gottesdienst aus, wo es dir am besten gefällt. Wo der beste Pfarrer oder Prediger ist, ja, der gut reden kann, und dann gehst du dahin. Und dann bist du gesegnet, gehst wieder nach Hause. Aber wir machen sowas, das ist nicht unser Auftrag. Sondern wir bauen die Gemeinde auf. Und da sind wir alle herausgefordert, sind wir alle gefordert. Wir möchten gerne, jeder von uns ist wichtig. Dem Feind, wir überwinden den Feind, indem wir gemeinsam die Gemeinde aufbauen in Einheit. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ja? Zeitweise haben wir tatsächlich schon mal so einen Verlust erlitten. Der Feind lässt ja nicht locker. Aber wir gehen weiter. Der Herr hat uns was gezeigt. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, das ist ein ganz bekannter Vers, den ich sehr häufig zitiere. Das ist wichtig, weil gestern Abend hatten wir es auch vom Überwinden. Überwinden. Sie haben ihn überwunden. Was ist da passiert im Himmel? Es spricht von der Zukunft. Da wurde der Teufel vom Himmel rausgeschmissen. Stell dir vor, bis heute ist er noch da. Teufel geht im Himmel ein und aus. Kannst du dir das vorstellen? Der hat damals den Hiob vor Gott verklagt. Der durchstreift die Welt und dann kommt er zu Gott und sagt, hey, hast du gesehen, was ich da wieder gemacht habe? Die kriege ich alle. Und Gott sagt, aber der Hiob, hast du Hiob gesehen? Mein Knecht Hiob. Ja, okay, wenn du mir ein bisschen Freiheit gibst, dann kriege ich den auch. Und der Teufel hat dem Hiob, der durfte das, Gott hat es ihm zugelassen. Da gibt's eine Kommunikation zwischen denen. Immer noch. Gut, am Kreuz wurde dem Satan der Kopf zertreten. Aber trotzdem, was macht er? Was macht er? Der ist Tag und Nacht, der hat einen Job. Weißt du, was der Teufel macht? Anklagen. Anklagen. Wie ein Staatsanwalt, aber es ist kein Staatsanwalt. Anklagen. Er klagt an, er ist der beste Ankläger. Du hast irgendwas gemacht, was nicht ganz okay ist. Dann geht er gleich zu Gott und sagt, hast du gesehen, was der Jürgen wieder eingestellt hat? Und dann steht er sonntagmorgens in der Versammlung und will eine Botschaft geben. Hast du gesehen, wie sie wieder mit ihrem Mann gestritten hat? Und jetzt kommen sie in die Versammlung, bestimmt gibt sie wieder ein Zeugnis. Der sieht alles. Der guckt immer genau. Der weiß genau, was du machst. Und er verklagt. Was macht er? Er verklagt die Brüder vor Gott. Und was haben sie gemacht, diese Überwinder? Sie haben ihn rausgeschmissen. Als wenn die kommen, schmeißen sie den Satan aus dem Himmel raus. Michael und seine Engel siegen wegen der Überwinder. Sie haben den Feind überwunden. Gell? Sie haben ihn überwunden, wodurch? Durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Ja? Und haben ihr Seelenleben nicht geliebt. So, also, denk dran, nicht nur das Blut. Das Blut ist wichtig, ja? Wenn es eine Sünde gibt, bekenn es. Nimm es ernst. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Sag, Herr, verzeih mir. Vergib mir. Weißt du, wir sind im Reich und Sünde gibt's da nicht. Sünde wird da nicht geduldet. Aber sag zum Herrn, Herr, vergib mir. Und je länger du mit dem Herrn gehst, merkst du auch, dass manches, wo du früher drüber weggehen konntest, doch nicht so eine Kleinigkeit ist. Und du musst vieles bekennen. Immer wieder. Miteinander Dinge bereinigen auch, die zwischen uns sind, aber bekennen. Und der Herr sagt im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also er vergibt nicht nur, weil er barmherzig ist, sondern weil er sich selber an seine Zusage hält. Er ist gerecht. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, wer an ihn glaubt, ist gerecht. Und er vergibt uns alle unsere Sünden. Das sagt er uns zu. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Aber bitte, das ist kein Freibrief. Das haben manche schon falsch verstanden. Dürfen wir nicht falsch verstehen. Ja? Nicht mit der Sünde deshalb leichtfertig umgehen. Ja, man wirft manchmal auch uns vor, weil wir an die ewige Errettung glauben, dass wir eben so ein lockeres Evangelium predigen. Ein lockeres Evangelium. Und das ist eben nicht der Fall. Es ist eine ernste Angelegenheit. Es geht um das Reich. Und der Herr duldet keine Sünde. Und deshalb müssen wir mit der Sünde so umgehen und einfach bekennen. Herr, ich gebe es zu. Es war ungerecht. Es war, ja, verzeih mir. Reinige mich durch dein Blut. Selbst jedes Mal, wenn wir zum Herrn kommen, ist gut, wenn wir das Bewusstsein haben, Herr, durch dein Blut habe ich überhaupt den Zugang in deine Gegenwart, in die Gegenwart des Vaters. Ja, das Blut, Durch das Blut haben sie überwunden. Aber das ist nicht alles, sondern durch das Wort ihres Zeugnisses. Das heißt, die reden. Geschwister, was dich rettet, dich selber auch immer wieder rettet, ist, dass du redest. Und das überwindet den Feind. Wenn wir alle schweigen, dann hat der Feind schon gewonnen. Aber wenn wir alle reden, dann hat er verloren. Den Sieg hat der Herr am Kreuz schon erlangt. Aber wir verkündigen seinen Sieg. Wir proklamieren seinen Sieg. Wir danken ihm für seinen Sieg. Wir loben ihn für seinen Sieg. Genau. Das ist unser Auftrag. Das ist das Überwinden. Ja? Überwinden heißt, ich öffne auch meinen Mund. Und ich liebe mein Seelenleben nicht. Das ist ein Punkt noch. Ganz wichtig für die Gemeinde, für den Aufbau der Gemeinde. Für diese Einheit kostet einen Preis. Diese Einheit und dieser Sieg kostet einen kleinen Preis und das ist dein Seelenleben. Du musst deine Seele hergeben. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis zum Tod. Das gilt sowohl in unserem persönlichen Leben als ganz besonders müssen wir es anwenden in der Gemeinde. Ja. Gerade in Matthäus Kapitel 16, wenn man weiterliest, der Herr sagt dann, jetzt hat er offenbart, er möchte die Gemeinde bauen, die Gemeinde wird nicht überwunden von den Pforten der Hölle. Und dann hat er offenbart, er muss ans Kreuz gehen und leiden und sterben und auferstehen. Petrus will ihn davon abhalten. Und der Herr sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Oder weiche von mir, Satan. Denn du bist mir ein Ärgernis. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Siehst du, er hat sein normales Menschsein. Weißt du, oh Herr, du sollst doch nicht ans Kreuz, du darfst doch nicht sterben. Und der Herr wusste, ich muss diesen Weg gehen, ich muss ans Kreuz, sonst gibt's keinen Weg für das Reich Gottes. Sonst habt ihr keinen Anteil dran. Ich muss diesen Weg nehmen. Und ich werde sterben oder aber auch auferstehen, hat er auch gesagt. Und der Herr sagt, widerfahre dir bloß nicht. Nein, der Herr sagt zu ihm, Satan. Weil das zeigt auch, dass der Satan mit unserem natürlichen Menschen zusammenarbeitet. Und da müssen wir wissen, er ist nicht so weit weg, er ist nicht nur außerhalb von der Gemeinde, sondern wir sind alle potenziell in der Gefahr, dass der Feind uns benutzen kann. Mit unserer guten Meinung, möglicherweise. Du meinst es ja das Beste für die Gemeinde, ja, und setzt dich so ein für was. Und du merkst gar nicht, wie der Teufel dich gerade benutzt, um irgendwas in die Gemeinde reinzubringen. Ja, du meinst nicht was göttlich, sondern was menschliches. Bitte? Ja, vielleicht nicht bewusst. Nicht bewusst. Aber der Herr weist ihn darauf hin, Satan, der Petrus ist bestimmt erschrocken. Was, Satan, Satan? Satan. Ja, er ist erschrocken. Und sie haben auch nachher nicht gewusst. Als der Herr sagt, einer von euch wird mich verraten. Die haben sich angeguckt. Bin ich's? Bin ich das? Die haben sich selber nicht getraut. Das ist eine gute Haltung. Wir trauen uns selber nicht. Trau dir selber nicht. Aber vertrau den anderen, aber trau dir selber nicht. Vertrau dem Herrn. Sehr oft hat man einen Gedanken, etwas, was man denkt, ist gut für die Gemeinde, aber ist dann immer noch in der Gemeinschaft zu haben. Ich schließe jetzt mit einem Abschnitt aus Apostelgeschichte Kapitel 13. Da geht es auch ums Reich. Da war eine Last fürs Evangelium des Reiches in Antiochien. Gab es Geschwister, da ist eine Gemeinde entstanden und alle hatten ein Anliegen. Es muss weitergehen. Dieses Evangelium muss in die Welt raus. Das müssen noch viele hören. Das muss raus. Das muss auf der ganzen Welt verbreitet werden. Und was heißt es hier? Vers 1, es waren aber in Antiochien, in der dortigen Gemeinde, Propheten, Lehrer, Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahem, der Pflegebruder des Vierfürsten Herodes, und Saulus. Und als sie dem Herrn dienten und fasteten. Das heißt, die haben dem Herrn gedient. Ich denke, dieses Dienen ist ein Dienen im Gebet. Sie waren vor dem Herrn gestanden. Sie haben ihren priesterlichen Dienst ausgeübt. So wie auch ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, sie kamen zusammen und haben gebetet. Und haben den Herrn gesucht. Wie geht's weiter? Du willst was machen? Was willst du machen? Wie willst du es machen? Wie soll es weitergehen? Sie haben nicht von vornherein gewusst, was zu tun ist und dann den Segen des Herrn dafür gebeten. Sondern sie haben den Herrn gesucht. Und gewartet, dass der Herr zu ihnen spricht. Das ist die Haltung. Manchmal denkst du in der Gemeinde, es geht nicht richtig voran, weil da niemand richtig Initiative ergreift, aber vertrau dem Herrn. Ja. Die Geschwister, die Brüder, sie stehen vor dem Herrn und sie beten auch und sie suchen den Herrn. Und sie machen lieber was nicht, als dass sie einen Schritt zu viel machen. Und ja, das ist auch eine Haltung aus der Furcht vor dem Herrn. Das hat mit seinem Reich zu tun. Und sie haben dort in Einheit gehandelt. Da ist keiner vorgeprescht. Der Saulus kam nicht und sagt, hey, ich weiß, was wir machen. Ich gehe jetzt nach, ich habe eine Last für die Türkei. Ja, und der andere sagt, ich habe eine Last für Griechenland. Nein, gebetet, zusammengekommen. Und dann sprach der Heilige Geist. Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sondert mir jetzt Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. So. Hier geht es nicht um das Händeauflegen, sondern hier geht es darum, dass diese Sache in Einheit geschehen ist. In Einheit. Die waren sich einig. Da hat der Herr, gemeinsam waren sie zusammen und der Herr hat gesprochen, jetzt ist gut, wenn Saulus, Barnabas, wenn ihr geht. Ihr habt wir stehen mit euch. Wir sind eins mit euch. Ihr geht mit uns. Wir gehen mit euch mit. Wo ihr hingeht, sind wir dabei. Ja? Wir identifizieren uns mit euch. Das Handauflegen bedeutet, wir identifizieren uns mit euch. Wir gehen in Einheit. Die Brüder stehen hinter euch. Ist das nicht wunderbar? So möchte ich gern rausgehen, wenn ich gehe. Das ist eine Haltung. Ich möchte nicht, weißt du, ich neige manchmal dazu, selber irgendwo was zu machen, aber ich habe eine Furcht vor mir selber. Ich möchte gerne mit dem Segen der Brüder gehen. In der Einheit mit den Geschwistern. Gell? Natürlich sollen wir jeder für sich, überall wo wir hinkommen, das Evangelium predigen. Aber wenn wir irgendeine Aktion starten, lass uns wirklich in Einheit das machen. Ja? Miteinander in Gemeinschaft sein. Drüber beten. Und in Einheit. Das ist ein Zeugnis vor der Welt. Gell? Das ist ein Zeugnis gegen den Feind. Gell? Und das heißt, wir sollen hier den kooperativen Christus, den müssen wir kennen. Christus, der in uns allen wirkt und uns alle gebraucht und in dem wir in eins sind. Und wir predigen nicht nur Christus, sondern auch Christus und die Gemeinde. Deshalb ist das Zeugnis der Gemeinde sehr wichtig. Gell? Diese Einheit festhalten. Das ist mehr wert als Gold und Silber. Diese Einheit ist so kostbar. Das ist so wohltuend. Weißt du, wenn ich in die Gemeinde komme und ich weiß, ich bin mit allen Geschwistern eins. Ah, weißt du, das ist wunderbar. Ich bin nicht nur mit dem Herrn eins. Ich bin eins mit allen Geschwistern. Herr Jesus, danke. Danke für meinen Bruder, für meine Schwester, für die kostbaren Heiligen. Das ist so schön. Ich muss mich nicht rumstreiten, rumärgern mit jemand, ja. Und der hat noch was auszusetzen. Und das ist, und da gibt's noch ein Problem. Und Herr Jesus, diese Einheit, weißt du, was das ist? Das ist etwas, was Gott am meisten genießt. Ich lese mal noch kurz. Das ist der Psalm, den kennt ihr ja. Die meisten kennen ihn. Psalm 133. Einer der kürzesten Psalmen in der Bibel. Aber ich finde einer der schönsten. Halleluja. Das ist so wunderbar. Siehe, wie, ich habe jetzt die Elberfelder, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seines Kleides. wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Halleluja. Amen. So, machen wir.